Also ich bin wirklich begeistert. Es ist so ein Montag, wo ich mich wahnsinnig drauf gefreut habe, endlich Thomas Wagner wieder zu sehen. Und zwar deshalb, weil es ja immer zwischen uns beiden eigentlich immer ein Derby ist. Es ist wirklich, jede Ausgabe ist ein Derby. Es geht aber nie 0-0 aus. Das ist das Schöne. Und es ist vor allen Dingen auch nicht so, dass es so ein belangloses Spiel zwischen zwei Podcast-Mannschaften ist, sondern es ist immer sehr, sehr, sehr viel drin. Und das macht mir große Freude. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das muss doch für dich eigentlich nach dem vergangenen Wochenende, muss das doch eine Erholung sein, so ein Derby wieder zu erleben, oder?
Ja, Derbys haben sie ja so an sich, ne, dass sie relativ aufgeladen schon im Vorfeld sind. Und entweder du erlebst ein richtiges Spektakel oder du wirst am Ende dann so ein bisschen enttäuscht. Das passiert bei uns beiden natürlich relativ selten. Ich glaube einfach, um die Bewertung mal vorwegzunehmen, es war einfach zu viel Druck für beide Mannschaften. Es war spielerisch ein extrem schlechtes Fußballspiel. Über die Bewertung und das Drumherum können wir gleich noch sprechen. Aber bei sowas ist es dann meistens wichtig, dass früh eine Mannschaft ein Tor schießt, damit die Fesseln sich lösen. Das können wir nicht schönreden. Also spielerisch war das relativ wenig von beiden Seiten. Das muss man schon ganz klar sagen.
Und wer so aufgeräumt am Montagmorgen, so präzise auf den Punkt analysiert, selbst dann, wenn es um den Lieblingsverein geht, da muss ich ganz ehrlich sagen, da braucht es vor allen Dingen eins, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
So, lieber Podcast-Freund, wie sieht es aus? Wo kicken wir den Ball zuerst hin?
Ja, dann bleiben wir doch direkt am besten da. Machen wir es mal ein bisschen chronologisch. Von Freitag bis gestern, würde ich sagen, die Bundesliga.
Sehr gut, sehr gut.
Starten mit dem Stadtderby, das sehr wenige Torchancen geboten hat. Was mich so ein bisschen aufgeregt hat, ist diese Aktion, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aus einem 3-1 kommt, und da versucht Philipp einen Außenrisspass. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal bei Jamal gesehen. Der kam dann aber auch an. Wenn er nämlich ankommt zu Vieira, dann hast du die Möglichkeit, das Ding zu entscheiden. Ich habe es schon gesagt, ich finde ein schlechtes Fußballspiel, in dem der HSV über eine Stunde lang, würde ich sagen, schon ein bisschen die reifere Spielanlage hatte.
Ja.
Ich war eigentlich erstaunt, wie wenig St. Pauli vor eigenem Publikum, du bist 5 Punkte zurück, da habe ich schon fast ein bisschen mehr, in der Offensive ein bisschen mehr Werf fast erwartet. Vuskovic wieder überragend, der hatte eigentlich die beste Chance, wenn wir diesen Konter weglassen. Ganz am Schluss kleine Druckphase von St. Pauli, Heuer Fernandes aufmerksam. Also ich würde sagen, am Ende hatte dann auch keiner den Sieg verdient. Das ist schon alles in allem eher eine gerechte Punkteteilung mit ein, zwei Sachen nebenher. Also die Verletzung von Rössing Lillesit erstmal, unserem Außenstürmer, der bis Saisonende ausfällt, hat am Sprunggelenk eine Verletzung. Es war natürlich schon ein harter Zweikampf von Zwingala. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich direkt rot dafür fordern möchte, aber er geht da schon mit voller Intensität rein. Also es tut mir leid für den Jungen, für Lillesit. Du musst als HSV auf jeden Fall nachlegen in der Offensive. Das ist ja klar, weil du auch jetzt wieder gesehen hast. Alle auf ihre Art und Weise haben gewisse Fähigkeiten. Ob das ein Königsdörfer ist, den der zweiten Liga auch getroffen hat, der viel läuft. Auch Downs, habe ich zu dir gesagt, halte ich für keinen schlechten Einkauf, aber er ist halt auch kein Torjäger. Jetzt bist du auf der linken Angriffsseite auch noch geschwächt. Dompe permanent mit Achillessehnenverletzungen und Rössing Lillesit. Und entweder springt jetzt auch Merlin Polzin über seinen Schatten und bringt zumindest in den Heimspielen Klatzel, der ja als Neuner von Beginn an, er ist auch kein Einwechselspieler, wenn der in so zerfahrenes Spiel reinkommt. Und gegen die Bayern will ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, da werden wir auch später noch drüber kommen, dass das jetzt zwangsläufig so ist, dass der HSV da viele Chancen kriegen wird. Aber wenn du keinen Neuner einkaufst oder Klatzel ans Laufen bringst, dann wird's sehr, sehr schwer. Und was mir auch nicht gefallen hat, das muss ich ganz ehrlich sagen, war das großflächige Plakat da in der St. Pauli-Kurve über Vuskovics Bruder. Das verstehe ich nicht. Da sage ich auch ganz klar, wenn man, also nicht, damit mir nachher wieder jemand vorwirft, ich bin von vornherein befangen. Es gibt auch ganz viele Sachen, die ich bei anderen Vereinen nicht gut finde. Es gibt auch Sachen, die ich bei meinem Verein nicht gut finde. Aber der FC St. Pauli, da haben wir ja schon mal drüber erzählt, identifiziert sich ja immer so ein bisschen darüber. Wir sind anders, wir haben eine ganz andere Einstellung zu vielen Sachen. kein Mensch ist illegal, solche Dinge. Und dann eine solche Vorverurteilung über einen, der schon seit 3,5 Jahren keinen Fußball mehr spielt, um den Bruder zu provozieren, das fand ich echt, das finde ich überhaupt nicht St. Pauli-like, wie sie gerne sein wollen. Das finde ich dann insgesamt das ganze Verhalten ein bisschen moralinsauer. Vor allen Dingen, wenn ich sehe, dass Vuskovic dann im Kabinengang sauer ist und ausspuckt, da kann man jetzt auch sagen, als Profi musst du dich vielleicht trotzdem ein bisschen besser unter Kontrolle haben. Ich kann die Emotionen verstehen, aber das Statement dann gestern von St. Pauli nochmal, die darauf hinweisen, dass es ja auch Plakate gab beim HSV, da wäre es einfach mal gut gewesen, bei den ewig, wie soll ich mal sagen, beim FC St. Pauli, der ja auch oft Marsch, der besetzt, zu sagen, das war einfach scheiße von unserem Fan. Das könnte man auch mal sagen.
Also bringen Sie mal auf den Punkt, die Moralisten sollten vielleicht selber mal in den Spiegel gucken und mal hinterfragen, ob das wirklich so zur DNA von St. Pauli passt oder nicht. Ich habe mich auch sehr gewundert, muss auch ganz ehrlich sagen, was hat der Bruder mit dem Bruder zu tun? Was sucht eine Provokation auf diese Art und Weise dann in dem Stadion? Und das zeigt mir halt einfach auch, wohin so ein bisschen die Fankultur geht. Es wird hämisch, es wird einfach auch auf eine Art und Weise brutal, wo du denkst, so, das hat da einfach nichts zu suchen. Ich glaube, dass natürlich die Fankultur immer provokant sein musste und war. Aber ist es dann wirklich, also sind wir, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, sind wir jetzt in unserer Gesellschaft an dem Punkt, dass wir auf alles draufschlagen dürfen, was geht, was auch miteinander, wenn Dinge miteinander vermischt, die nicht zu vermischen sind, meiner Meinung nach jedenfalls. Und was ich besonders räudig finde, ist tatsächlich genau das, was du angesprochen hast, dass du als Verein eine Karte ausrollst mit einem Wertesystem, das gefühlt 50 Kilometer lang ist. Und schon bei Kilometer 1 stolperst du über die eigenen Füße. Das ist dann irgendwie schon sehr befremdlich. Ich habe das Spiel in Gänze auch gesehen. Ich dachte mir so, boah, harte Kost, schwere Kost auch. Und muss auch ganz ehrlich sagen, dass so die Leistung gegen Wolfsburg ja nicht im Ansatz zu sehen war. Ich habe dich auch immer wieder in meinem Ohren klingeln gehört. Wechsel Glatzlein, Wechsel Glatzlein. Und es kam kein Glatzel, irgendwann kam er dann. Konnte dann aber auch nichts mehr ausrichten. So wie du es gesagt hast, ein Wechselspieler ist er nicht. Es gibt Stimmen, die sagen, ich fühle Glatzel nicht in der ersten Liga. Ist kein Erstligaspieler. Das könnte man auch nochmal diskutieren. Ich finde, in dem Setting brauchst du ihn, musst du ihn spielen lassen. Du hast wenig Alternativen oder, so wie du sagst, du musst eben einkaufen. Was ich aber im Direktvergleich gedacht habe, ist, dass St. Pauli ist für mich Abstiegskandidat. Und zwar ganz klar. Also Heidenheim, St. Pauli würde ich jetzt tatsächlich nach hinten setzen. Und vor dem Wochenende hätte ich noch gesagt, der FC Augsburg ist in der Relegation für mich. Das müsste man vielleicht jetzt nach dem letzten Spieltag nochmal überdenken. Aber sag du vielleicht nochmal was dazu.
Ja, vielleicht abschließend dazu nochmal rund ein Roundabout. Also, man kann auch nicht immer einen ganzen Verein in Sippenhaft nehmen, wenn irgendjemand was hochhält. Aber das war schon ein großes Plakat und wie gesagt, die Reaktion gestern fand ich da nicht gut. Ich fand damals zum Beispiel gut, wie der FC St. Pauli reagiert hat auf seine Fans, als es diese Diskussion um Jatta gab. Du weißt, damals um die Altersfrage, da haben die Fans sich über den Derby-Gedanken dann auch solidarisiert damit. Und es ist auch nicht so, dass noch nie ein Plakat in der Kurve meines Vereins gehangen hat, was ich nicht gut finde. Aber da würde einfach auch so ein bisschen der Führung, also Oke Göttlich hat ja jetzt schon wieder zum WM-Boykott aufgerufen, da kann man auch als Verein mal sagen, hey, das war nicht gut von uns, dass wir versucht haben, den jungen Vuskovic mit einem Plakat, das ziemlich herabwertend sein Bruder ist, zu verunsichern. So, ja. Das kann man einfach mal sagen. Das Zweite zum Niveau des Spiels, ich glaube, das ist dann oft so der Klassiker, wenn du gesehen hast, was da in der Woche los war, wie viel Druck da drauf war, diese ganze Brisanz, das lähmt dann manchmal auch Spieler und du hattest halt zu wenige Spieler auf dem Platz, die so eine Situation auflösen können, weil sie einfach gar nicht mit dem Druck belastet sind oder weil sie etwas spielerisch machen können und zu Klatzel nur noch ein Wort, ja, es gibt die Stimmen, aber er hat ja einfach noch gar nicht die Chance beim HSV bekommen. Er hat eine Chance, glaube ich, von Anfang an bekommen, das war gegen Stuttgart, da hat er sich nach 35 Minuten verletzt, hat aber Bälle festgemacht, hat ein Tor geschossen und war eigentlich der beste Angreifer auf dem Platz. Also von daher, finde ich, muss man das mal versuchen, weil das Experiment mit Königsdörfer und oder Downs als einziger Mittelstürmer dann bisher ja auch nicht funktioniert hat. Und zum FC St. Pauli vielleicht nur eins noch. Ich halte den Trainer schon für einen guten Trainer. Schwierige Saison. Ich würde trotzdem St. Pauli aber noch nicht abschreiben, weil sie gegen Wolfsburg und auch gegen Dortmund teilweise gute Leistungen gezeigt haben. Aber so dieser Nimbus und dieses Überraschende, das ist natürlich weg. Und ich hätte eigentlich nach den ersten drei Spielen und nach dem Hinspiel nicht gedacht, dass sie in solche Schwulitäten reinkommen. Am Ende sicherlich ein Punkt, der St. Pauli nicht so viel nutzt. Der Abstand bleibt bestehen. Aber ein Fußballspiel, das von den Neutralen eher eins zum Vergessen oder wer hat's gesagt, also ein Lehrvideo muss ich mir davon nicht angucken oder über das Spiel wird man nicht mehr so lange sprechen. Ich würde sagen, da kommen wir zum Samstag und du hast es ja schon angeteased. Der FC Augsburg verhindert den Traum der Bayern von einer ungeschlagenen Saison. Ich habe in meiner Chatgruppe reingeschrieben, jetzt kann man sich noch nicht mal mehr auf die Bayern verlassen und du weißt, was ich meine. Das ist schon schwierig. Man muss aber auch sagen, Respekt und Chapeau an den FC Augsburg, den wir ja oft auch kritisieren. Das war eine richtig gute Leistung und in diesem Spiel auch ein nicht unverdienter Sieg. Das müssen wir festhalten.
Ja, das ist de facto so. Und es ist auch nicht so, dass der FC Bayern irgendwie mit der B11 angetreten ist. Es waren aber sehr kraftlose Bayern. Es war irgendwie eine völlig veränderte Energie auf dem Platz. Das soll, wie gesagt, noch überhaupt nicht die Leistung von Augsburg schmälern. Im Gegenteil, die haben einfach wirklich dann auch das Spiel einfach ja klassisch gedreht, was aller Ehren wert ist. Es ist aber auch Teil der Wahrheit, dass man irgendwie das Gefühl hatte, weiß nicht, wie es dir so geht, dass die Bayern wirklich erstmal so in den Stromsparmodus wie auf dem Handy irgendwie schalten, sich das Ganze erstmal angucken, sich die ganze Situation hinlegen, um dann irgendwann in die Gänge zu kommen. Hier war es jetzt irgendwie, ist dieser Plan nicht aufgegangen. Und ich habe es in der letzten Ausgabe auch schon mal gesagt, ich habe irgendwie wirklich den klaren Eindruck, man sondiert das Spiel, man legt sich die Karten, man geht da ganz ruhig erstmal ran, man lässt die Mannschaften kommen, man weiß, was man kann, man weiß, dass man welche Energie man hat. Jetzt hast du diese ganze Problematik um Urbich wieder. Ja? Also er hat ja ein Spiel geschenkt bekommen. Manuel Neuer war so gütig und hat gesagt, ach, gegen Augsburg, guck mal, da ist doch deine Chance. Dann freut man sich natürlich darüber, als Jonas Urbich, als junger Keeper. Dann patzt du und dann hast du gleich, und das ist natürlich auch der FC Bayern, eine riesen Diskussion an der Hacke. Dann gibt's Stimmen, muss der FC Bayern vielleicht jetzt doch nochmal umdenken? Ist Urbich der Nachfolger von Manuel Neuer oder ist es nicht? Brauchen sie dann doch nochmal Ersatz? Müssen sie vielleicht doch nochmal in der Welt teuer einkaufen, um Neuer irgendwann zu ersetzen, der wahrscheinlich auch noch mit 43 im Tor stehen wird? Also inzwischen, glaube ich, wird er dann irgendwann der älteste Torhüter der Bundesliga ever werden. Aber sag du mal, also es ist eine insgesamt ganz gute Gemengelage. Eine lustige, aber für Jonas Urbich sicher nicht. Ich glaube, der hat sich das Leben in München ganz anders vorgestellt.
Auch das weiß ich gar nicht, ob er sich das so anders vorgestellt hat. Ich finde, man muss ja ganz klar sagen, er hatte in Köln, haben sie gesagt, er soll aufgebaut werden als Nummer 1. Dann ist er praktisch transferiert worden zu den Bayern. Er hat auch schon Spiele gehabt in der Champions League, die völlig okay gelaufen sind. Und ich finde eigentlich, in dem Falle, finde ich sogar richtig gut, wie die Bayern das machen, dass sie sagen, der muss so 10 Spiele im Jahr haben, weil du kannst dich vielleicht erinnern, früher an Gospodarek, an Wessels, die wurden alle gehandelt, auch Scheuer, als wenn sie die großen Nachfolger wären von zum Beispiel einem Oliver Kahn. Das hat aber irgendwie alles nicht so richtig funktioniert, weil sie da noch zu lange gesessen sind. Und man darf Urbich auch jeden Fehler mal zugestehen. Der junge Manuel Neuer hat in Schalke übrigens auch Fehler gemacht, hat aber auch spektakulär gehalten, wie damals zum Beispiel in der Champions League mit Schalke in Porto. Ich finde es nur interessant, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe. Jonas Urbich, da sieht er nicht ganz so gut aus, obwohl er vorher toll gehalten hat. Also ich habe manchmal das Gefühl, trauen sich manche nicht, die Bayern auch mal zu kritisieren oder Spieler. Das ist natürlich ein 100%iger Torwartfehler. Also das würde selbst Urbich wahrscheinlich nicht anders sehen. Einfach klassisch unterlaufen, Punkt. Aber ich glaube, es ist ein anderer Punkt, der wichtig ist. Die Bayern kommen aus einer Winterpause raus. Dann haben sie Wolfsburg 8-1, glaube ich, niedergestreckt. Und dann haben sie in Köln eine lange Anlaufzeit gebraucht. Das war ja jetzt so ein bisschen in Leipzig, haben sie lange Anlaufzeit gebraucht. Sie haben immer so Phasen im Spiel, wo sie nicht so ganz da sind. Genau. Die haben ja letzte Woche praktisch gesagt, vielleicht reizen sie den Gegner auch damit. Hier war es ja so, dass sie sogar geführt haben, dass sie kurz vor der Pause sogar eine Chance auf ein zweites Tor hatten. Und das dann hinten raus, und das hat mich schon ein bisschen überrascht, also es war keine B-Elf und ich will da auch niemandem irgendwas um Gottes Willen unterstellen, weil ich glaube schon, dass die Bayern die Ambition hatten, die Saison ungeschlagen zu beenden. Aber nach dem 2-1 waren ja inklusive Nachspielzeit noch eine Viertelstunde zu spielen. Und da denkst du ja normalerweise schon, okay, jetzt rollen da Torchance auf Torchance ran. Und wenn wir den Lattenkreuzschuss von Olise wegnehmen, ganz kurz vor der Schlusssirene, hätte ich fast schon gesagt, dann waren da gar nicht so viele Hochkaräter. Augsburg hat das echt beherzt gemacht und ich finde diesen Verein ja wirklich unfassbar bieder und ich kann mit Augsburg wenig anfangen, aber wenn das stimmt, was alle Spieler gesagt haben, dass Manuel Baum seit Donnerstag gesagt hat, das wird ein Day to remember und wir werden so und so spielen, da muss ich da auch echt mal die Hüte vorziehen. Es muss viel zusammenkommen, wenn du die Bayern schlagen kannst. Aber das war ein mutiger Auftritt, das war ein beherzter Auftritt und sie haben dann auch in ihre Chance geglaubt. Also allen Respekt dafür. Baum hat ja auch gesagt, das wird was sein, wo man sich in Jahren noch dran erinnert, wenn man sich irgendwie trifft. Man hat schon gesehen, Kompanie musste auch schlucken, hat dann aber fair gratuliert. Ob das für Augsburg schon die Rettung war, weiß ich nicht, weil es gibt ja auch ganz viele Mannschaften, die haben irgendwann mal im Laufe einer Saison die Bayern geschlagen und danach lief gar nichts mehr. Ich bin jetzt zum Beispiel zu Hause gegen St. Pauli. Die Bilanz von Baum ist jetzt ausgeglichen. Ja, und Sandro Wagner hat mit einem halben Jahr Verspätung doch noch recht. Die Qualität des FC Augsburg ist auf jeder Position so hoch wie die des FC Bayern.
Total.
Also am Samstag hatte er definitiv recht. Das war kein unverdienter Sieg. So wäre mehr im Kampf um den Klassenerhalt als HSV-Fan und da geht sicherlich anderen auch getan hat.
Also, ich bin jetzt auch wirklich stumm, weil Sandro Wagner hat alles richtig gesagt und wir Deppen haben wieder irgendwie gelost und jetzt sieht man, ne, dauert halt irgendwie 4 Wochen, aber dann kommt er, der Wagner. Das ist ja wie bei dir.
Naja, aber sie haben zum Beispiel auch, sie haben sich ganz gut verstärkt, finde ich. Gregoritsch zurückzuholen, Chavez aus Hoffenheim, der auch das Tor gemacht hat. Also ich glaube, sie haben ganz gut nachgelegt. Und ich habe so das Gefühl, sie wissen jetzt zu schätzen, wie schön das ist, so ganz bieder als graue Maus einfach in der Bundesliga zu spielen.
Oder ist das nicht schön, als graue Maus so 14 Jahre zu überleben in der Bundesliga? Das ist doch ein Traum.
Ich befürchte übrigens nur auf der anderen Seite, dass das die Bayern jetzt richtig scharf macht und habe ein bisschen Angst vor Samstagabend, wenn die jetzt in Hamburg auftreten, weil jetzt sind sie einfach richtig geschärft. Ich glaube, das wird eine Reaktion hervorrufen. Und wäre mir lieber gewesen, sie hätten das irgendwie noch knapp ins Ziel gebracht. Aber tatsächlich siehst du dann auch, und das ist ja schon so, die haben ja eine Hinrunde gespielt, die unfassbar war. Seitdem ist es so ein bisschen immer mal wieder mit Phasen, wobei wenn du die zweite Hälfte in Leipzig siehst, dann musst du ja sagen, das war irre, was die Bayern da gespielt haben. Aber so ganz dieses unfassbar hohe Niveau über 90 Minuten, das haben sie im Moment nicht. Spricht aber auch einfach dafür, dass es eigentlich keine Mannschaft gibt, die vom ersten bis zum letzten Spieltag ein Niveau hält. Das schaffen selbst noch nicht mal die Bayern.
Ja, und was ich ganz interessant fand, das Spiel gegen St. Gilloise war ja auch so, dass Vincent Kompany auch gesagt hat, ja, wir waren da nicht so schnell, nicht so energetisch, wie wir das sonst sind. Gut, sie haben das Spiel trotzdem gewonnen, aber er sagte auch ganz klar, ich meine, jetzt St. Gilloise ist sicher auch kein Nobody-Club mehr. Ja? Also man weiß jetzt auch, was man kriegt, wenn man gegen die spielt. Aber dennoch ist es so gewesen, dass er gesagt hat, da hatten wir unsere Defizite und dieser Negativtrend oder Abwärtstrend, den konnte man bei diesem Spiel schon erkennen. Insofern hat wahrscheinlich Baum alles richtig gemacht. Er hat sich das Spiel auch angeguckt und hat gesagt, so wenn es eine Chance gibt, dann ist es jetzt am Wochenende und dann mal los, Kapelle. Und genauso ist es ja dann auch gekommen. Und ich habe auch ein bisschen Angst jetzt um den HSV, gebe ich ehrlich zu. Nicht, dass die sich jetzt irgendwie versuchen, dann freizuschießen, den Frust rauszuschießen. Und
ja, was heißt Angst um den HSV? Ich habe Angst, dass die Bayern jetzt auf jeden Fall total geschärft in dieses Spiel reingehen. So kann man es sagen, glaube ich. Ne?
Ja. Ja, gut, das man kann es auch so formulieren. Gut.
Nein, aber es geht dann eher darum, wie bereit die Bayern sind. Das wollte ich damit einfach sagen. Ne? Weil wenn die Bayern bereit sind, schießen die natürlich jeden Verein in der Bundesliga ab. Das wollte ich damit sagen. Lass uns mal
Aber wenn Merlin Polzin bereit ist, ja. Und er Glatzel von Anfang an bringt im Spiel gegen die Bayern. Und das muss er.
Okay, klar, aber das ist halt wahrscheinlich das Spiel, wo alles, was ich sonst gesagt habe, zu einem Heimspiel, wo mal Flanken reinkommen, werden sicher in diesem Spiel ein bisschen außer Kraft gesetzt. Lass uns mal zum Krisenherd der Bundesliga gehen. Also die Atmosphäre in Frankfurt muss gespenstisch gewesen sein nach dem 1:3. Support komplett eingestellt, das in so einem Stadion. Das gab es in Corona-Zeiten und ansonsten seit 10 Jahren nicht mehr. Die Krise oder die Delle in Frankfurt, die weitet sich zu einer, ja, wie soll ich mal sagen, veritablen Glaubenskrise fast so ein bisschen aus. Ich habe so das Gefühl, Champions League ist weit weg. Ich glaube noch nicht mal mehr fast an die Europa League. Und die kriegen einfach in jedem Spiel 3 Gegentore, selbst auch in Karabakh-Akdam unter der Woche. Also das ist schon richtig alarmierend. Und ich habe ja letzte Woche noch zu dir gesagt, oder vor 2 Wochen, man könnte ja auch mal sagen, wir gehen mit Dino Topmüller durch diese Saison durch, dann spielen wir halt vielleicht nur Conference League. Gar nicht international zu spielen, glaube ich, ist bei der Gehaltsstruktur im Kader nicht gut. Aber du siehst ja einfach gar keine Verbesserung, ne? Und ich habe das Gefühl, dass die Verunsicherung sich mittlerweile einfach durch alle Mannschaftsteile durchschiebt. Wir haben darüber gesprochen, dass du keinen Sechser mit richtigen Führungsqualitäten hast. Wir haben darüber gesprochen, dass Theat und Koch völlig daneben liegen. Und du hast einfach auch ein Torhüter-Thema, wo ich jetzt langsam auch mal sagen muss, ich habe dir erzählt nach dem Spiel, ich habe den damals in Istanbul das erste Mal gesehen im letzten Jahr, Kawasanç. Da habe ich gedacht, was ist denn das für ein Torwart? Also solche Paraden habe ich überhaupt noch nie gesehen. Völlig unorthodoxer Stil. Aber der ist ja im Kerngeschäft, dass du von hinten einen Torwart brauchst, der Ruhe ausstrahlt, wo du das Gefühl hast, der kommt im richtigen Moment raus. Der ist einfach aufmerksam. Das ist ja alles gar nicht gegeben. Der hält teilweise spektakulär, aber so die Basics, die eine Abwehr und eine Mannschaft auch beruhigen, die sehe ich halt im Moment nicht. Und vielleicht haben wir uns alle auch ein Stück weit vertan. Oder der arme Kerl hat im Moment so mit seinen Nerven zu kämpfen. Aber Zetterer hast du ja jetzt eigentlich auch demontiert, wobei ich jetzt auch nicht sagen will, dass das ein absoluter Klasse-Keeper ist. Das ist ein durchschnittlicher Bundesliga-Keeper. Aber so fängt diese ganze Verunsicherung von hinten an. Und die Frage ist, welcher Trainer tut sich das auch an? Also Marco Rose scheint es ja nicht zu werden, weil das hättest du ja jetzt auch schon langsam verkünden können. Der ist ja frei. Und so geht ja ein bisschen die Spur nach Kopenhagen zu Nestrup. Oder sogar noch weiter, der Trainer von Bodo Glimt, die City unter der Woche bei Champions League in der Champions League geschlagen haben, der soll auch ein heißer Kandidat sein und hat da in Norwegen natürlich eine sensationelle Arbeit geleistet.
Und das ist genau das, was mich total irritiert. Du triffst jetzt genau den Punkt, der mich das ganze Wochenende beschäftigt. Was ist mit Marco Rose passiert? Also es kann ja nicht daran liegen, dass der ungefähr 1 Million Ablöse noch für RB Leipzig kostet. Würdest du dich für Jakob Nistrup entscheiden? Der hat bis 2029 verlängert. Also das wird jetzt mit Sicherheit auch nicht günstig. Wahrscheinlich sind aber die Ablösen bei dänischen Trainern etwas günstiger. Könnte gut sein. Aber trotzdem bist du da auf jeden Fall einfach auch bei ein paar Millionen. Also augenscheinlich ist es so, dass der absolute Top-Kandidat Marco Rose wohl doch auch Bedingungen gestellt hat, die für Eintracht Frankfurt nicht so ganz einfach sind. Also so interpretiere ich das. Oder aber es ist so, dass man wirklich allen Ernstes doch noch, wir haben das ja hier auch diskutiert, an Xabi Alonso rumdoktort und versucht, den zu bekommen. Vielleicht ist das auch nicht richtig gelungen. Dann hat Rose abgesagt, weil er gemerkt hat, man verhandelt jetzt doch ernsthaft eher mit Alonso und man will vielleicht als Marco Rose auch nicht die Nummer 2 sein. Und so kommt es dann, dass du beide nicht hast und musst dich dann plötzlich wirklich echt ernsthaft umgucken und kommst in eine sehr unangenehme Situation, weil du nämlich Spiele vor der Brust hast, die entscheidend sind und du hast nicht für das gesorgt, was du eigentlich in Anführungsstrichen versprochen hast, nämlich einen neuen starken Trainer zu installieren und zu präsentieren. Und so musst du dann auch dann in Kopenhagen dich mal umgucken. Lässt garantiert nicht Jakob Nistrups Leistungen schmälern, aber ist das jetzt wirklich das, was Eintracht Frankfurt im Hintergrund sich wünscht als Trainerkandidaten? Und auch das gesamte Umfeld bei der Eintracht, wir haben da auch ein paar Mal schon drüber gesprochen, ist es das, was man adäquat findet? Also ich finde die Gemengelage, mal abgesehen von der mannschaftlichen Leistung, finde ich äußerst schwierig und eine äußerst brenzlige Situation für Markus Krösche.
Also, die Bayern sind durch, Dortmund, ich fand das übrigens ganz smart, dass Nico Schlotterbeck auch gesagt hat, vielleicht können wir noch mal da sein, wenn die Bayern irgendwo noch mal stolpern bei 8 Punkten. Das ist so ein bisschen Hoffnung, aber das finde ich dann auch völlig okay, das zu sagen. Aber die sind sehr stabil, wie auch der Sieg bei Union zeigt. Hoffenheim haben wir letzte Woche schon gelobt. Wieder eine starke Leistung. Ganz klar auf Champions-League-Kurs. Und Stuttgart gestern auch ganz souverän, nachdem Gladbach den Elfmeter verschossen hat. Das sind für mich die Kandidaten für die Champions-League, inklusive Leipzig, die 1 Punkt zurück sind. Leverkusen tut sich im Moment ein bisschen schwer. Da ist diese Leichtigkeit zum Ende der Hinrunde, die ist völlig weg. So, damit hast du schon 6 Kandidaten genannt. Frankfurt ist übrigens von Freiburg gestern schon überholt worden. 9 Punkte hinter einem Champions-League-Platz, das kannst du vergessen. Und auch schon 5 hinter einem Europa-League-Platz. Und sie kriegen einfach die Hütte voll. Ne? Also ich glaube, man muss dann wirklich sich damit vertraut machen, weil man im Pokal auch raus ist, dass das nächstes Jahr nichts gibt. Zu Marco Rose, zur Personalie. In Salzburg damals ein ganz aufregender Trainer. In Gladbach einen super Job gemacht, bis er nach 15 Monaten dann aber meinte, er muss zu einem noch größeren Verein gehen, obwohl er ja Silberware den Gladbachern irgendwie mal in Aussicht gestellt hat. Dortmund war ein Desaster, in allen Pokalwettbewerben ausgeschieden, als Vizemeister völlig chancenlos hinter den Bayern. Ich glaube, das hat schon ein bisschen die Reputation so ein bisschen angeknackst. Ja, in Leipzig hat er den Pokal gewonnen, hat da bei einer Spitzenmannschaft okay performt, will ich gar nicht machen. Aber ich persönlich habe so das Gefühl, ich hätte zu Gladbacher Zeiten gesagt, Marco Rose ist mit der heißeste Scheiß am Trainermarkt. Das habe ich nicht mehr, das Gefühl. So seine Art, die wirkte dann so ein bisschen, er ist ja eigentlich ein total cooler Typ, der auch witzig ist, der wirkt am Ende so ein bisschen, ich weiß nicht, ich würde sagen präsig, eins meiner Lieblingswörter. Und ich weiß gar nicht, ob das der ist, der jetzt so Frankfurt so anfeuert und ansticht, dieses ganze Publikum wieder. Und Nestrup kann ich mir schon vorstellen, dass dem das gelingen würde oder auch dem Trainer von Bodø/Glimt. Das will ich noch nicht mal, also um es klar zu sagen, ich habe das Gefühl, die Skepsis überwiegt ein bisschen. Wahrscheinlich wird jetzt Marco Rose in einer Stunde vorgestellt und alle können sagen, was redet der Wagner? Aber das könnte schon auch ein Match sein. Also für mich ist es nicht so, dass du sagst, die Eintracht müsste dankbar sein, Rose zu bekommen, sondern ich würde es fast im Moment sagen, nachdem die Eintracht sich entwickelt hat in den letzten Jahren, müsste Marco Rose dankbar sein, mit diesem Verein Rock'n'Roll-Fußball spielen zu können. Wie gesagt, für die Eintracht, jetzt hast du gerade so geguckt, als wenn du es nicht verstanden hast, was ich gesagt habe.
Ich verstehe das nie, was du sagst, aber wenn dich einer versteht, dann bin ich das, Thomas. Das wissen wir doch jetzt seit 5 Jahren. Das ist ja wie eine 5-jährige Ehe schon und ich glaube, die Symbiose zwischen uns wird auch immer doller. Aber davon abgesehen, ich stelle mir die Frage, das ist jetzt eine philosophische Frage, ist es so, dass kannst jetzt Hjulmand nehmen, es gibt viele Dänen, die Fußball spielen bei uns in der Liga. Du hättest jetzt den nächsten Dänen. Ist das die Qualität, die wir insgesamt für den deutschen Fußball brauchen? Oder nähern wir uns nicht einer Mittelmäßigkeit an? Und nochmal, ich will gar nicht despektierlich über den dänischen Fußball sprechen. Aber das ist in Europa jetzt nicht die Crème de la Crème. Und wenn wir auf diesem Markt jetzt wildern, um unsere Liga in den Griff zu kriegen, um das mal etwas pathetisch zu sagen, dann sind wir, glaube ich, auf dem falschen Weg. Dann sind das nicht die Ansprüche, die wir brauchen. Und wenn ich den Direktvergleich mir angucke zwischen Marco Rose und einem Jakob Nestrup, sorry, aber da muss ich sagen, dann ist es für mich immer Marco Rose.
Ja, das finde ich aber jetzt, ganz ehrlich, vom Wahldänen fast ein bisschen despektierlich. Ich meine, dass die dänische Liga nicht die finanzielle Grundausstattung hat wie die deutsche, das ist ja klar. Aber zu sagen, dass deshalb das Niveau von solchen Trainern nicht so gut ist, das halte ich für schwierig. Ich finde, dass es wirklich innovative Trainer gibt. Ich finde zum Beispiel, dass Hjulmand doch einen guten Job macht. Und wenn du mal siehst, wie Bo Henriksen die Bundesliga aufgemischt hat, dann finde ich schon, kannst du auch sagen, hey, der hat doch da Erfolge gehabt. Also ich würde jetzt nicht sagen, weil du Däne bist oder Norweger oder Schwede und nur jetzt mittlerweile noch in der Conference League vielleicht eine Rolle spielst, wobei Kopenhagen und Bodø/Glimt zeigen ja auch in der Champions League, dass es noch geht. Würde ich das nicht sagen als Niveauabriss. Es gab ja früher auch zum Beispiel Sven-Göran Eriksson, da waren allerdings die Schweden, da hat IFK Göteborg den UEFA Cup gewonnen, weil das ja alles noch ein bisschen ausgeglichener war. Ja. Die haben schon was Cooles, was Innovatives und ich verstehe dich ja so, dass du sagst, okay, die dänische Liga kann nicht mit der Bundesliga mithalten, bringt deshalb ein Trainer aus Dänemark das mit, was du auf dem Niveau brauchst. Klares Ja, wie ich finde. Ich finde, dass das nichts damit zu tun hat, wie du deine Ideen ranbringst. Weil du hast ja dann auch einen Staff, du hast ja Trainingsmöglichkeiten, du hast ja auch einen Spielerkader oder ein Spielermaterial, das ja auch gehobener ist. Und das hat nichts mit den Ideen zu tun. Also da bin ich ganz anderer Meinung als du.
Absolut, verstehe ich auch total. Ich kann dir nur sagen, das ist vielleicht das, was man dann auch mitkriegt, wenn man in diesem Land immer mal wieder längere Zeit verbringt. Hjulmand war als Nationaltrainer bei den Dänen selbst sehr umstritten. Also es war jetzt niemand, wo man gesagt hat, jippie, da haben wir aber einen super Bundestrainer. So ist es nicht. Also selbst die Dänen selber sehen das sehr kritisch.
Ja, aber er ist trotzdem mit den Dänen bei der Pan-Europameisterschaft ins Halbfinale gekommen. Und das ist für Dänemark ein Riesenerfolg. Ich sage jetzt auch nicht, dass das ein Wundertrainer ist, aber unter die letzten vier in Europa zu kommen, da würden sich manch andere Nationen in den letzten Jahren die Finger nachlecken. So, jetzt lass uns diese Trainerdiskussion mal abschließen und lass uns mal zu den weiteren Krisenherden gucken, die es ja auch gibt. Borussia Mönchengladbach scheint wieder zurück im negativen Strudel. Nach dem 4-0 gegen Augsburg hatten wir sie verabschiedet. Ich kann mich sogar an einen berühmten Podcast erinnern, der gesagt hat, die spielen am Ende der Saison in Europa. Ich weiß nicht, ob du das auch gehört hast.
Ich habe das mal irgend so ein wahnsinniger Podcaster, der das behauptet hat, ja.
Naja, dann 1-5 in Hoffenheim, ein ganz biederes 0-0 in Hamburg und gestern 0-3 gegen Stuttgart. Ich finde, sie kriegen irgendwie keine richtige Stabilität rein. Und was mich so wundert, ist, du hast ja unter Polanski zumindest das Gefühl gehabt, teilweise, es gibt wieder so eine Begeisterung, es gibt so einen Aufbruch. Also gestern so nach dem 0-2 hast du so gedacht, boah, ist das eine Mannschaft, die sich total wehrt? Also ich würde die Saison für Gladbach unter die Überschrift stellen, irgendwie durchkommen. Und dann muss man auch echt mal im Kader aufräumen, weil da sind echt Hochbegabte drin. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich sage das immer wieder, ich will mich gar nicht auf den Jungen einschießen, weil ich finde, der hat als Innenverteidiger richtig gute Skills. Aber für mich ist Nico Elvedi so das Sinnbild, was in Gladbach in den letzten Jahren schiefläuft. Stimmt. Der wird angeblich jedes Jahr gehandelt als großer Abgang. Ich glaube, er sieht sich selbst auch bei einem Top-Club. Am Ende spielt er doch immer wieder und man hat das Gefühl, der kriegt aber gar keinen Druck auch im eigenen Stall. Und für das, was der eigentlich kann und was er dann noch von der Körpersprache ausstrahlt, ist mir das einfach viel zu wenig.
Zumal, wenn der Umbruch stattfindet, kannst du davon ausgehen, also es gibt ja jetzt schon Stimmen, die sagen, Rocco Reitz ist auf jeden Fall weg, wird ja schon umgarnt, es stehen Summen von um die 30 Millionen Euro irgendwie im Raum. Also da wird dann auch einiges passieren, also die Mannschaft wird auseinanderfliegen und dann muss man mal gucken. Dann ist Ruven Schröder sowieso jetzt schon die ganze Zeit gefragt, aber ich glaube dann sowieso. Und dann wollen wir mal gucken, ob der nette Herr Schröder dann immer noch, wie lange er an Eugen Polanski festhält. Ich glaube, das ist dann irgendwann auch Teil der Wahrheit, dass man sich dann, jetzt hat er gerade einen Vertrag unterschrieben oder beziehungsweise hat den Vertrag als Cheftrainer bekommen. Das ist jetzt eine schwierige Situation. Ich glaube, da war man dann auch euphorisch und hat gedacht so, come on, also das ist jetzt auch ein Zeichen, das wir setzen und das ist auch für die Fans vielleicht wichtig. Da kommt eine neue Ära, Wirkus ist Geschichte, da macht Ruven Schröder vielleicht einfach jetzt einen anderen Job und so weiter, aber das ist ganz schön schnell verpufft. Und du hast eins angesprochen, dass ich übrigens, du erinnerst dich, dieser selbe Podcaster, der Gladbach nach Europa gejubelt hat, hat in der letzten Saison mehrfach gesagt, unter Seoane, da fehlt mir die Konstanz in dieser Mannschaft. Das sind zu viele Up und Downs, das ist nicht verlässlich, das ist eine Überraschungsmannschaft, das kann gut gehen, das kann aber auch genauso gut schlecht gehen. Also wenn du nach Gladbach fährst, du weißt du nie, was du kriegst. Und Elvedi, brillante Analyse, sehe ich ganz genauso, ist so ein bisschen das Sinnbild dafür. Also vielleicht ist es eine ganz gute Idee, sich da jetzt durchzumogeln, einigermaßen abzuschließen der Saison und dann einmal Tabula Rasa zu machen. Wobei ich glaube, dass es jetzt auch mal an der Zeit ist, diesen Verein mannschaftlich, kadermäßig neu zu strukturieren. Weil ich glaube, dieses Hin und Her und den Eindruck, den wir beide haben, und das sind wir mit Sicherheit nicht alleine, wenn ich, egal welche Sendung mich mir auf Sky oder wo auch immer angucke, die Diskussionen um Gladbach sind eigentlich immer dieselben. Auch ehemalige Ikonen des Vereins reden sich da schlau und alle sagen irgendwie, wäre vielleicht ein Neuanfang auch ganz gut. Bin gespannt, was da passiert.
Ja, jetzt spielen sie am kommenden Wochenende in Bremen und damit sind wir beim nächsten Krisenclub. Nehmen morgen Nachholspiel gegen Hoffenheim zu Hause und dann gegen Gladbach. Ich wage mal die These, wenn du nicht eines dieser beiden Spiele gewinnst, dann haben wir nächsten Montag eine Trainerdiskussion um Horst Steffen. Ich habe es lange irgendwie gedacht, es wäre eine ideale Besetzung für Werder. Ich habe es B auch gar nicht so wahrhaben wollen, aber man muss jetzt auch mal festhalten, das ist relativ blutleer, das sind wenig Torchancen oder gar keine, selbst bei angeschlagenen Leverkusenern. Und was das Allerschlimmste ist, glaube ich, und das enttäuscht mich total, weil jede Mannschaft, die Horst Steffen trainiert hat, hatte seine Handschrift. Das hat auch nicht immer dazu geführt, dass die jetzt Meisterschaften oder sowas gefeiert haben. Aber wenn ich sehe, wie der Elversberg etwas völlig Unverwechselbares gegeben hat, und das sehe ich bei Werder überhaupt nicht, und da bin ich ein bisschen erstaunt, weil er ja schon bei all den Dingen, wir haben ja letzte Woche auch das angesprochen, also dass Clemens Fritz, den ich sehr schätze als Typ, nicht weiß, wie viele Spieler er ausleihen darf. Das ist ja eigentlich wirklich eine Blamage von allerhöchster Güte. Und der hält ja eigentlich Horst Steffen mit Peter Niemeyer den Rücken total frei. Aber das ist wirklich, wirklich wenig. Und ich habe so im Moment das Gefühl, Werder könnte so eine Mannschaft sein, die einfach in Ruhe immer weiter dem Abgrund entgegentaumelt, obwohl sie eigentlich von der Qualität der einzelnen Spieler sicherlich nicht da stehen dürften. Aber das haben wir auch früher schon gesagt. Das ist dann irgendwann im Abstiegskampf auch nicht mehr der Maßstab.
Aber da ist die Frage, hätte man da nicht jetzt schon früher den Stecker ziehen müssen? Also du siehst ja auch und du bekommst mit, wie auch die Reaktion der Fans ist und die Horst Steffen auch wirklich gefeiert haben, sehr lange als den Messias. Alle hatten große Hoffnungen. Ich war, erinnere dich, ein bisschen skeptisch, weil ich fest davon überzeugt bin, es ist eine ganz, ganz andere Geschichte, wenn du so lange in Elversberg gewesen bist und deine hervorragende Arbeit geleistet hast, Aufbauarbeit geleistet hast. Mit allem, was dazugehört, guck dir die Kaiserlinde heute mal an, was es heute ist, durchgestylt von oben bis unten, die Mannschaften immer wieder, hat er es immer wieder geschafft, gute Mannschaften zusammenzustellen. Also das ist einfach eine andere Nummer. Und dann kommst du nach Bremen, Traditionsclub ohne Ende, Erwartungen hoch. Also diese Fußstapfen sind dann schon auch erstmal zu nehmen. Und da nochmal die Frage, wäre es vielleicht ganz gut gewesen, direkt vielleicht dann einfach auch nach der Pause zu handeln.
Nee, finde ich eigentlich nicht. Also erstens mal, der hat in jeder Spielklasse, ich glaube, der hat in der Landesliga angefangen, hat sich so hochgearbeitet. Ja. In jeder Klasse hat er seinen Fußabdruck hinterlassen. Und Bremen ist ja eigentlich da noch eine Oase. Also da ist ja sehr viel Ruhe. Und wenn ich sehe, wer da teilweise immer noch spielt, Friedel, Pieper, klar, der ist früh verletzt ausgewechselt worden, Linnen, Schmidt, Stay, Jimma, das sind ja alle Spieler, wo ich sage, das sind Spieler, die haben mindestens gutes Bundesliga-Niveau. Also die Mannschaft ist ja nicht so schlecht. Mir fehlt so ein bisschen die Kreativität, wie man vielleicht auch aus dem Namen Werder ein bisschen was machen kann. Irgendwie gibt man sich damit zufrieden. Du hast ja auch gesehen, Ole Werner hat irgendwann gesagt, nee, das ist mir zu wenig, ich will mal nach Europa. Da wurde gesagt, du setzt zu wenig auf die Jugend. Aber du siehst auch mal, was Ole Werner da für einen tollen Job gemacht hat.
Ja.
Also es ist eine große Unzufriedenheit in der Fangemeinde da. Und deshalb sage ich ja, wenn er muss mindestens 3 Punkte aus diesen beiden Heimspielen holen, um eine Trainerdiskussion zu vermeiden. Sonst haben wir sie am Montag, definitiv. Und damit wäre ich noch bei einem Spiel im Abstiegskampf vom Wochenende. Mainz nach 0-1 dreht überzeugend dieses Ding gegen Wolfsburg. Ich habe mich am Anfang gefragt, ob 4 Millionen für Tietz nicht zu viel sind, die sie bezahlt haben im Winter. Aber er ist ein emotionaler Leader, das muss man schon sagen. Und Wolfsburg, ganz, ganz erschreckend. Also was die für einen biederen, grauenhaften Fußball spielen. Ich habe auch das Spiel gegen St. Pauli vor 2 Wochen gesehen. Ich glaube, da waren keine 20.000 im Stadion. Und auch wenn der Trainer Bauer bei mir aus der Gegend kommt, ja auch in Andernach geboren. Ich weiß nicht, am Ende bei den Interviews gibt er mir immer so ein bisschen das Gefühl, also er ist auf diesen Cheftrainerposten gespült worden. Und wenn er seine Erklärungen gibt, das klingt manchmal so ein bisschen, das klingt noch nicht so ganz authentisch, sondern eher so ein bisschen, soll ich sagen, von oben herab oder ich kann es gar nicht sagen. Also was diese Wolfsburger Mannschaft anbietet, das ist einfach gar nichts. Und ich glaube, vor wem muss ich auch irgendwann mal fragen, ist das überhaupt noch ein Werbeträger? Wenn du eine Mannschaft hast, die da so rumdümpelt in der Bundesliga, man würde immer sagen, wenn man diese Leistungen oder diese Kaderqualität sieht, da wird man sagen, das ist ja viel zu hoch, um abzusteigen. Aber Wolfsburg, glaube ich, muss richtig aufpassen, weil du hast keinen Zusammenhalt in der Mannschaft. Du hast nicht dieses, was dann auch für eine positive Wucht kommt, wenn eine ganze Stadt zu dir hält. Klar, in Wolfsburg würden dann auch ein paar da stehen, aber das ist irgendwie so eine Mannschaft, die gerade jetzt so auf den Abgrund zutaumelt. Und die spielen jetzt am Freitag in Müngersdorf. Also der Trainer, der da verliert, der hat auch Spaß dann in der nächsten Woche.
Da sprichst du was an. Ja, gut, also bei Wolfsburg, ich meine, das ist ein Verein, über den will ich gar nicht zu oft reden, weil es für mich einfach auch Retorte pur ist. Du hast es angesprochen, wie viel Werbung kannst du als VW da noch erwarten mit so einem Gekicke? Wolfsburg war für mich jetzt immer einfach auch eine Mannschaft der Legionäre, die nie sympathisch war. Du siehst, wie die Fanausbeute dann ist im Stadion bei Wolfsburg und die Fankultur. Also ich finde es insgesamt schwierig. Noch schwieriger allerdings auch bei den Ansprüchen, die man hat. jetzt dann eben auf diesen Trainer zu setzen. Da will man mal was ganz Innovatives machen. Du hast auch schon Namen verbrannt in Wolfsburg. Das ist auch Teil der Wahrheit. Ja. Hast bekannte Trainer mit viel Geld dahin geholt. Hat auch nicht richtig funktioniert. Und irgendwann fragst du dich natürlich, ja, machen wir jetzt da so weiter? Oder wie gehen wir da weiter? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen habe ich das in den anderen Druck, es ist Wolfsburg am Scheidepunkt. Die müssen sich jetzt entscheiden. Machen wir dieses Spiel weiter? Finden wir da jetzt eine Linie? Professionalisieren wir uns jetzt nochmal und geben da nochmal Gas? Oder lassen wir es schlicht und ergreifend? Also ich als VW würde jetzt, spätestens jetzt in dieser Saison sagen, jetzt müssen wir die Weichen stellen. Sonst ist das ganze Unterfangen auch viel zu teuer. Und,
Hat sich da übrigens mit einem Dänen verhoben. Peter Christiansen, der den Kader gebaut hat, der hat keinen guten Job gemacht. Er hat auch viel zu viele Dänen reingeholt. Also man hat das Gefühl, da gibt es zwei Kabinen. Und selbst Christian Eriksen, der natürlich ein Weltstar mal war, passt irgendwie gar nicht in das Gebilde rein. Also Wolfsburg, ich denke nicht, dass sie am Ende absteigen, aber das ist eine ganz, ganz schwache Saison. Und damit kommen wir noch zum letzten Spiel, das ich in der Bundesliga gerne besprechen würde. Gestern Freiburg gegen Köln. Ich habe so gesehen, dass der FC das ordentlich gemacht hat. Auch ein Punkt wäre nicht unverdient gewesen. Zu schnell das 1-1 gefallen und Freiburg wieder mal wenig Spektakel, aber machen ihre Punkte. Das ist eine gute Saison von Julian Schuster, obwohl das eigentlich nicht aus der Feinkostabteilung kommt, was Freiburg spielt.
Ja, wobei, da muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, es gibt so ein paar Dinge, glaube ich, die viele Fans wahrscheinlich auch ähnlich sehen. Nach dem Spiel sagt Lukas Kwasniok dann einen Satz, er zieht alle Hüte vor Freiburg. Da frage ich mich, vor was denn? Also, dass die Mannschaft trotz seines ständigen Aufstellungsbingo nur 2-1 verloren hat. Oder davor, dass Freiburg trotz Europacup-Spiel 3 Kilometer mehr gelaufen ist. Oder weil man offensiv komplett ideenlos war. Wobei, also woher sollen die Ideen auch kommen, wenn jede Woche 5 bis 6 andere spielen? Also das ist jetzt irgendwie einfach auch wirklich ein Treppenwitz. Dieses ständige Starkreden der Mannschaft, also in einer Tour, du hast wirklich ein Kompliment nach dem nächsten, wo ich mich dann wiederum frage, was soll das? Es wirkt auch nicht mehr echt. Und ich habe das jetzt mehrfach angesprochen und ich sage es jetzt auch einmal eindeutig. Ich glaube, dass Lukas Kwasniok für die erste Liga nicht geeignet ist. Er ist nicht geeignet, als Trainer des ersten FC Köln zu arbeiten. Das ist ideenlos, das ist planlos. Es ist vor allen Dingen so, bei 5 bis 6 Positionen, die neu irgendwie drin sind, findet den Fehler. Also der erste FC Köln ist erstaunlicherweise nicht Barcelona oder Real Madrid. Und weder von der spielerischen Anlage, noch von der Struktur, noch von den Möglichkeiten. Und Lukas Kwasniok probiert das, was in Paderborn teilweise gut funktioniert hat, aber am Ende eben auch nicht mehr. Das setzt er einfach fort. Und ich verstehe nicht, warum man da nicht dann irgendwann auch als Kessler irgendwann sagt, Kollege, wir brauchen jetzt mal einen Plan. Und jetzt ist Thomas Kessler ja befördert worden zum Sportvorstand und jetzt muss er dann einfach vielleicht einfach auch mal gucken, ob er war ja auch derjenige, der Lukas Kwasniok sehr, sehr, sehr ins Amt gehoben hat, dass er das gerade zieht oder aber sich auch von ihm trennt. Ich glaube, so wirst du in Köln niemanden mehr erreichen. So wird es schwierig bei den Fans und so wird es auch, Platz 10 ist trügerisch. Du hast 20 Punkte. Das kann, und du sagst es völlig richtig, gegen Wolfsburg ein entscheidendes Spiel sein. Und spätestens dann wird sich entscheiden, kann Kwasniok diese Mannschaft noch. Und ich glaube, nochmal, er erreicht sie nicht mehr. Denn dieses Theater des Starkredens dieser Mannschaft ist mir zu dick. Das glaube ich ihm nicht mehr. Das nehme ich ihm nicht ab. Er schleimt sich ein bei der Mannschaft. Er schleimt sich ein bei den Fans. Das wirkt nicht echt und das Thema ist für mich jetzt inzwischen wirklich einfach auserzählt.
Also die Abstiegszone beginnt beim FC mit 20 Punkten, das stimmt. Ich finde, das darf ein Aufsteiger auch. Ich finde aber schon auch, dass der Kader so viel Qualität hat. Ich finde, dass Kessler da gut eingekauft hat, dass du mit dieser Mannschaft nicht absteigen solltest. Also das sind mal die Grundvoraussetzungen. Ich sehe Kwasniok Fußball grundsätzlich von der Herangehensweise gerne, weil ich Trainer mag, die eine Idee mit dem Ball haben und nicht immer nur dieses Gegen und Zerstören und Pressing. Ich kann es irgendwann nicht mehr hören. Mhm. Über die Art seiner Mannschaftsführung, über die Art, wie er auftritt, haben wir häufiger schon gesprochen. Das finde ich auch problematisch. Und in einem Punkt kann ich dir natürlich nicht widersprechen. Wenn ich mal sehe, wer jetzt ins Spiel reingekommen ist, dann muss man sagen, Das Thema Waldschmidt, da ist er aber ja nicht der erste Trainer. Eigentlich hat er sich ja bei keinem Trainer dauerhaft durchgesetzt. Ist eigentlich fast erledigt. Johannesson war sein wichtigster Neuzugang und der Führungsspieler, der spielt gar keine Rolle mehr seit 6 Spielen, 4-mal auf der Bank, jetzt kam er rein. Martel wurde gehandelt, für zur europäischen Liga 2 Clubs zu gehen. Also, ich meine nicht zweite Liga, sondern vielleicht nach der Champions League. Der ist gefühlt völlig verunsichert. Ja. Das Thema Elmalle haben wir schon gehabt. Und auch Spieler wie Lund, die eigentlich ganz gut reingekommen sind, sind auch nicht in der Form. Die einzigen, die im Moment sich so ein bisschen absetzen, sind Kraus. Der hat es gegen die Bayern gut gemacht. Der hat es jetzt auch eigentlich gegen Freiburg gut gemacht. Ache ist zumindest fit. Das hat das Trainerteam geschafft. Fand das auch gestern mit 2 Spitzen eigentlich keine schlechte Aufstellung. Kaminski zentral, weiß ich nicht, hat mir auf den Flügel eigentlich ein bisschen besser gefallen. Castro Montes, muss ich sagen, ist ein richtig guter Neuzugang. Da darf man dann auch Kessler mal loben. Also den Jungen kannte ich gar nicht. Der macht das, finde ich, richtig gut. Und Schwäbe steht hinten richtig gut drin. So, jetzt hast du aber natürlich das, was wo ich dir nicht widersprechen kann. Du kannst auf der einen Seite sagen, ich habe einen großen Kader, die sind alle ungefähr auf einem Niveau und die pushen sich gegenseitig. Aber ich glaube, dass in einer Fußballmannschaft du nicht das Gesetz außer Kraft setzen kannst, dass du 6, 7, 8 Spieler brauchst, die eigentlich wissen, dass sie am Wochenende spielen. Weil da geht's um Automatismen, da geht's um Hierarchien der Mannschaft. Und wenn du ständig durchwürfelst, dann bist du schnell irgendwann im Verdacht, dass es dir vor allen Dingen darum geht, deine Ideen zu präsentieren. Und das ist eine Gefahr. Wenn du jetzt gegen Wolfsburg gewinnst, dann hast du wieder ein Spiel, wo du sagst, das war so ein Must-Win-Spiel. Wenn du es nicht gewinnst, dann wird die Luft sicherlich enger. Also gegen Mainz hat die Mannschaft in der zweiten Hälfte gezeigt, dass sie ihn nicht fallen lässt. Gestern, das war auch ein ordentlicher Auftritt. Aber er spielt auf jeden Fall mit dem Feuer, Lukas Kwasniok.
Ja, zumal, also du hast es angesprochen, Kaminski hat, glaube ich, alles gespielt schon. Nur noch kein Mittelstürmer. Und daran siehst du schon einfach, bitte?
Und Torwart.
Und Torwart, ja. Also daran siehst du schon irgendwie, finde ich, die Hilflosigkeit. Und nochmal, ich habe das auch in der letzten Ausgabe schon gesagt, es kotzt mich mittlerweile einfach, auf Deutsch gesagt, einfach nur noch an, dieser Satz, ja, wir sind ja auch Aufsteiger, braucht kein Mensch mehr, das ist wirklich Geschichte. Wir sind jetzt in der Rückrunde, man hat sich etabliert, man ist auf Platz 10, man hat am Anfang gut gespielt und dann kommt irgendwas, ist irgendwas passiert, wo wir uns beide ja einig sind, da hat er dann einen Teil der Kabine verloren, warum auch immer das der Fall ist und redet sie jetzt wiederum stark, geht auf die Fans zu. Also irgendwas wabert dann nach wie vor im Hintergrund rum. Ich habe auch immer noch den Eindruck, dass er unsicher ist in den Pressekonferenzen. Also irgendwas ist da augenscheinlich immer noch am Wabern. Und also er zieht seinen Stiefel durch. Aber nochmal, wie lange willst du diesen Stiefel noch durchziehen? Einfach nur, weil es das System Kwasniok ist? Also da bist du ja dann irgendwann einfach auch gefragt, wenn es nicht funktioniert. Und musst so flexibel sein, dass du sagst, ja, dann muss ich mich da vielleicht auch noch mal irgendwie noch umorientieren. Oder ich kann es nicht, weil nur dieses System ist das System, das ich kann. Und dann muss ich halt auch die Konsequenzen. Also Steffen Baumgart hat das ja dann auch so gemacht. Ja? Er hat gesagt, das ist das, was ich kann. Das ist das, was ich möchte. Das ist das, wenn das hier nicht funktioniert, muss ich gehen.
Ja, also ich glaube nicht, dass Sie sagen, wir steigen mit ihm ab. Aber ich glaube trotzdem, dass dieser Kader und auch im Zusammenspiel mit Kwasniok auch noch stark genug ist, die Klasse zu halten. Jetzt möchte ich aber mit dir über Edin Dzeko sprechen. Wie stehst du zu diesem Transfer und wie hast du gestern sein Debüt erlebt?
Ich finde es brillant. Ich finde brillant, weil es ein starkes Zeichen ist. Es ist aber auch das Zeichen, hey, wir steigen auf und wir tun jetzt alles, um aufzusteigen und picken uns da jetzt nochmal das raus, was auf dem Markt da ist und schaffen das dann auch. Und dann ist aber auch wieder gut. Ich glaube nicht, dass er den Dzeko noch in 2 Jahren auf Schalke spielen wird. Das glaube ich einfach nicht. Aber ich glaube, dieser Glanz, es gab ja dann auch Stimmen, die das mit Raúl verglichen haben. Also da kommt nochmal so ein ganz, ganz großer, der bei seinem Verein jetzt lange überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt hat, aber sei es drum. Und hilft uns dann nochmal. Und es hat ja funktioniert. Also es ist ja nicht so, dass er nicht zugeschlagen hat, schon gleich im ersten Spiel ein Tor gemacht. Ich finde, von Baumann muss man sagen, Chapeau, das ist brillant gelöst. Kann mir gut vorstellen, dass er den Dzeko einfach die Mannschaft auch mitreißen kann. Also viele junge Spieler werden sagen, boah, mit dem nochmal in einer anderen Mannschaft zu spielen, das zündet, glaube ich, viele auch nochmal an. Also du kannst jetzt nicht nur vom auf dem Platz logischerweise nur davon ausgehen, sondern du musst auch wissen, was passiert im Hintergrund und wie zündet das andere Spieler an. Ich glaube, das ist alles aufgegangen. Bei Ljubicic, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das richtige Zeichen ist. Aber insgesamt verstärkt sich Schalke mit dem, was auf dem Markt da ist. Und da ist Dzeko sicher nicht unbedingt das schlechteste Mittel. Und es hat funktioniert. Und wenn es alles dazu führt, dass das, was woran Herr Groß nicht glaubt, nämlich dass Schalke aufsteigt, wenn das dazu führt, dass Schalke aufsteigt, dann haben sie alles richtig gemacht. Wie siehst du die Rolle mit
Dzeko? Ja, also erstmal finde ich diesen Transfer Wahnsinn. Also Edin Dzeko zu Schalke in die zweite Liga, das ist für mich fast vergleichbar mit Raul damals. Also wenn ich jetzt den Verein sehe, wo Schalke damals stand und jetzt. Raul ist ein durchgängiger Weltklasse-Spieler gewesen mit einem unheimlichen Namen. Edin Dzeko war zu seinen besten Zeiten wahrscheinlich schon auch Weltklasse, aber zumindest internationale Klasse. Also dass ein fast 40-Jähriger, und es scheint ja wirklich so gewesen zu sein, sich selber meldet bei Muslic in Schalke und sagt, ich will bei euch spielen, das finde ich schon bemerkenswert. Und das ist für Schalke natürlich ein wahnsinniger Transfer-Coup. Zu sagen, wir als Verein sind immer noch so interessant, dass da Leute hinkommen. Sie suchen ja auch parallel, glaube ich, für die neue Saison einen Trikotsponsor. Das gibt Aufmerksamkeit. Also das ist aus der Sicht ein absoluter Coup. Zu Dzeko selber. Ich habe Wetten laufen. Ich habe gesagt, du schießt keine 6 Tore in der Rückrunde. Habe ich mir gestern schön ein Ei ins Netz gelegt, weil das müssen wir auch mal ganz klar sagen. Das Tor ist natürlich Weltklasse. Also das schießt kein Zweitligastürmer auf dieser Welt, schießt dieses Tor gestern so, wie der den mit der Brust runterpflückt und reinschiebt. Also à la Bonheur, dieses Näschen ist immer noch da. Ja. Ich habe es gesagt und stehe auch dazu, weil ich finde, in Florenz hat er gar keine Rolle gespielt in der Serie A. Er hat kein Tor geschossen, er war kein Stammspieler. Und ich finde, dass das Schalke-System überhaupt nicht zu seiner Spielweise passt. Denn Dzeko ist jemand, der muss gefüttert werden und der ist im Strafraum einfach Weltklasse. Und in einem Punkt hat Felix Groß natürlich schon recht, das sagen ja auch andere Experten, das ist spielerisch. Ich habe letztes Jahr die spielerische Herangehensweise des FC in der zweiten Liga kritisiert. Aber ich kann mich an keinen Tabellenführer erinnern, der spielerisch so wenig angeboten hat, wie Schalke das in diesem Jahr macht. Das ist auch gar nicht schlimm, weil in der zweiten Liga musst du einen anderen Fußball spielen. Aber das ist natürlich sehr kraftintensiv. Du musst ständig immer ans Limit gehen, du musst Pressing spielen und alles. Und dafür steht ja Dzeko einfach gar nicht, ne? Jetzt kannst du aber sagen, sie haben noch 8 Heimspiele, da werden sie aufgrund der Wucht immer irgendwas in den Strafraum bringen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das gestern über 80 Minuten ganz, ganz bieder und ganz, ganz schlecht nach vorne war. Der erste FC Kaiserslautern hat ein Top-Auswärtsspiel hingelegt, wäre mit einem Sieg auch ganz dick zurück im Aufstiegsrennen. Lieberknecht hat aber nachher gesagt, okay, so ein Stadion kann das dann drehen, das gibt's bei unserem Betze auch. Für Dzeko selber, auch für die Akzeptanz in der Kabine, ist das natürlich ein wahnsinnig guter Einstand. Ich würde heute dem eine Woche jüngeren Thomas Wagner empfehlen, diese Wette nicht mehr abzuschließen. Aber meine grundsätzlichen Bedenken zum Offensivfußball, die bleiben da. Ljubicic finde ich gar nicht, hat ein erstes gutes Jahr beim FC gehabt, der hatte dann private Probleme, der ist gestellt, der hat bei Rapid Wien als junger Spieler die Kapitänsbinde getragen. Also, das Ding zeigt ganz klar, dass Schalke in der Hinrunde immer noch gesagt hat, wir sind froh, dass wir nicht unten sind und uns stabilisieren. Sie müssen aufsteigen, sie wollen aufsteigen. Und es ist die Frage, wie diese Mannschaft, die das bisher hervorragend gemacht hat, vom Charakter, von der Intensität, wie die damit umgehen. Denn Paderborn, Darmstadt und Hannover haben gewonnen. Es sind nur 3 Punkte bis zum Relegationsplatz. Du spielst jetzt in Bochum und es bleibt davor. Es ist nach vorne erschreckend wenig spielerische Klasse für einen Tabellenführer.
Das stimmt. Aber wenn Dzeko diese Klasse jetzt reinbringt, dann haben sie doch wirklich alles richtig gemacht. Also wenn der jetzt 10 Buden schießt noch, dann hast du deine Wette natürlich.
Der Aufstieg 6 und 7, da brauchen die dem ein Denkmal, definitiv.
So. Und dieses
Ich habe Menschen getroffen bei mir in der Straße. Es gibt bei uns jemanden, den nenne ich immer den Fedelsbürgermeister, weil er mir immer sagt, dein Auto steht falsch und sowas. Der ist glühender Schalke-Fan. Da mein Freund Harry, der gegen seine sonstige Euphorie ein bisschen bremst, aber die haben alle einen Glanz in den Augen. Ich glaube, die malen sich ihre alten Reaktiv-Trikots, malen die sich hinten Dzeko drauf. Also es ist schon für die zweite Liga und für Schalke schon ein geiler Coup. Gar keine Frage. Ich habe trotzdem, wie gesagt, Zweifel, ob das spielerisch zu dem passt, was Schalke da anbietet. Dann würde ich dir ganz gern noch einen Blick gönnen oder uns beiden. Jetzt haben wir geguckt, was Manchester United jetzt unter Carrick macht. Die schlagen einfach mal City und gewinnen bei Arsenal 3-2. Da muss man sagen, Hut ab, ne?
Also da muss man sagen, ich ziehe alle Hüte, um bei Lucas Kvasir zu bleiben. Aber muss man auch in dem Fall. Also es ist wirklich Wahnsinn, dass ein Trainerwechsel dann doch so viel bewirken kann.
Ja, aber er war ja schon mal Interimstrainer letztes Jahr. Und jetzt ist ja immer die Frage, machst du so einen Interimstrainer dann zum Cheftrainer? Weil ganz oft ist es ja passiert, als Interimslösung gewinnen die 3 Spiele von 3 und dann sind sie plötzlich Cheftrainer und dann ist wieder alles anders. Das ist, finde ich, das so eine Frage, die man sich jetzt als Manchester United einfach stellen muss.
Ja, also auch normal, weil die ja dann irgendwie näher an der Mannschaft dran sind. Dann sind sie Cheftrainer, dann glauben sie, sie müssen Cheftrainer auch sein und dann geht das Ganze vielleicht auch manchmal nach hinten los. Also Ich könnte mir gut vorstellen, dass man das ruhig mal wagen sollte als Manchester United. Warum denn auch nicht? Du musst diese Mannschaften auch erstmal schlagen. Bei Pep Guardiola frage ich mich aber gefühlt ja immer, wie lange ist der noch da? Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also dann ist es wirklich so am seidenen Faden und dann schlägt er wieder zu und repariert das wieder. Also keine Ahnung, aber irgendwann werden die Verantwortlichen dann auch mal irgendwann in der Wüste sagen, Leute, hier wird's mir jetzt echt zu heiß, jetzt muss mal irgendwie jemand anderes ran. Ich finde den Markt interessant in der Premier League. Ich finde super interessant, was da insgesamt passiert. Auch die Personalie Oliver Glasner, wir haben da ja auch schon oft genug drüber gesprochen. Also es ist eine spannende Liga und bei Manchester United, Traditionsverein, den muss man einfach gönnen, dass sie wieder nach oben kommen. Also überhaupt keine Frage.
Ja gut, sie haben natürlich auch genug Geld verbrannt, das muss man auch ganz klar sagen. Aber
das ist so.
Sie ist, vorne ziehen ja Arsenal, City und Villa ihre Kreise und es ist ja eigentlich im ersten Moment nur ein vierter Platz noch frei. England wird wahrscheinlich aber den fünften kriegen. Aber das heißt, im Moment sieht es aus, als wenn Manchester United, Chelsea und Liverpool sich um einen Champions-League-Platz bekämpfen. Liverpool wieder verloren, 3-2, die kriegen auch keine Stabilität rein. Also das ist schon, wie du sagst, vor allen Dingen ist die Premier League, man kann ja alles kritisieren und immer sagen, ja, da ist so viel Geld vorhanden, aber da verteilt sich das Geld halt einfach besser. Ne? Deshalb hast du auch einen interessanteren Titelkampf und du hast immer das Gefühl, da können theoretisch 6-7 Mannschaften ganz oben mitspielen. Hast du sonst noch was? Sonst habe ich nämlich noch am Ende was, wo ich wirklich den Hut und die Eier vorziehen möchte.
Also wir haben auf jeden Fall die Eier, dass wir im Grunde genommen nur ein Spiel in der zweiten Bundesliga beleuchtet haben. Das ist, glaube ich, jetzt auch einmalig in diesem Bundesliga-Podcast. Da gehen wir vielleicht dann einfach in der nächsten Ausgabe noch mal ein bisschen ausführlicher ein, weil ich finde, die ist spannend. Ich finde, da passieren im Moment wirklich ganz gute Dinge. Also lass uns da vielleicht einfach in der nächsten Ausgabe noch etwas intensiver auf Liga 2 auch wieder eingehen.
Aber ich mach dir noch einen Vorschlag. Ich würde ganz gerne von dir die Tipps hören. Morgen Werder gegen Hoffenheim und Pauli gegen Leipzig.
Gott. Also, Werder gegen Hoffenheim.
Ja.
Das wird ein 1-4.
Ich sag 2-2. Und Pauli gegen Leipzig sage ich 0-0.
Oh. 1-4.
2x4-1 Auswärtssieg. Boah. Ich sag 2x unentschieden, du sagst 2x4-1 Auswärtssieg. Wir wissen ja, ich kann nur international, ich bin halt Königsklasse.
Es ist so mies.
Ich weiß nicht, was ich gern sagen möchte. Ich weiß nicht, ob du am Wochenende ein bisschen die Übertragungen aus Kitzbühel vom Skifahren, von der Streif verfolgt hast und vom Ganzlernhang. Zwei Sachen sind mir einfach da ganz immanent geblieben. Manuel Feller ist seit Jahren eigentlich mein Lieblingsslalomfahrer, weil der fährt wie so ein Hasardeur durch den Stangenwald und der scheidet eigentlich immer aus, 3 Tore vor Schluss, wenn er bei der WM führt oder bei Olympia. Und der fährt immer weiter, Und dann hat gestern auch ein Interview gegeben, hat wohl eine schwierige private Situation, aber wollte sich gar nicht genau dazu äußern. Und dann gewinnt der gestern als Österreicher nach der Schmach, bei der Abfahrt war, glaube ich, der beste Österreicher, 13. oder was, gewinnt er diesen Slalom. Das ist ja vergleichbar mit einem Olympiasieg und einer Weltmeisterschaft. Wie geil sympathisch der auch darüber geredet hat. Jetzt mal weg vom Fußball, hat mir sehr gut gefallen. Und das bitte ich dich dann anzugucken, Mike. Es gab ja den Super-G oder die Abfahrt. Ich glaube, es war der Super-G. Da gab es den Norweger Seierstedt. Der springt, glaube ich, an der Seiseralm. Dem verschlägt den Ski. Du musst mal sehen, wie der abhebt, wie der dieses Ding auffängt. Also das ist wirklich für mich unfassbar. Die fahren mit 145 Stundenkilometer diese vereiste Piste darunter, wie Mike Leiss, wenn er seine Carver anhat. Mhm. Unfassbar. Diese Jungs, das sind für mich einfach Höllenhunde und die haben richtig, richtig dicke Eier. Wir brauchen
Skieier.